Sebastian?
Ja, hallo?
Was hast du da?
Ich ein bisschen Süßigkeiten nebenbei.
Was für Süßigkeiten?
Es ist ja kein eingetragener Name, oder? Also Gummibären kann ich einfach sagen, ohne dass ich Werbung für irgendjemanden mache, oder?
Du hast eine Tüte Gummibären?
Ich habe mich doch richtig vorbereitet für heute.
Warum habe ich keine Tüte Gummibären?
Weiß nicht, weil du wie immer nicht vorbereitet bist.
Du hättest mir eine schicken können.
Ja, also bitte 7 Euro Porto für 1,50 Euro Gummibärchentüte oder was? Oder wie viel kosten die eigentlich heutzutage?
Keine ich Ahnung. Meine gerade 1,50 Euro für eine Tüte Gummibären heutzutage. Naja, es kommt wahrscheinlich auf den jeweiligen Hersteller an.
Ja, keine Ahnung. Ich hab's ja. Also ich kaufe ja einfach ein und gucke, was die Sachen kosten. Ich hab's ja.
Es gibt ja dieses Video, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, von Michael Jackson, wo er in so ein Antiquitätengeschäft geht. Mhm. Oder Antiquitäten? Ja, ich glaube, es waren Antiquitäten. Und da so rumläuft und er hat seine Entourage so um sich herum, die ihn begleiten, so Bodyguard und Sekretär und keine Ahnung. Und er läuft durch dieses Antiquitätengeschäft und du siehst, wie er einfach nur auf die einzelnen Sachen zeigt und einfach nur sagt so, this is mine, all these are mine. Und einfach nur so auf die Dinge zeigt und du siehst diesen Antiquitätenhändler, wie er sich schon die Hände reibt und freut. Weil er denkt, er macht hier Geschäft seines Lebens und verkauft das alles. Und im Hintergrund siehst du die ganzen Sekretärinnen von Michael Jackson, die so den Kopf schütteln. Und meinen, nein, der wird schon wieder vergessen haben, was er gekauft hat, wenn er aus dem Laden raus ist. Wir machen das nicht. So stelle ich das mir bei dir vor, wenn du im Süßigkeitenladen bist.
Ja, also siehst, bei mir ist es eher so, ich zeige halt auch auf alles, aber es ist halt keiner da, der es mir dann einpackt. Also
genau.
Es bringt halt einfach nichts.
Die Leute fragen sich immer, mit wem du da redest, wenn du in dem Laden stehst. Das da gehört mir und das da gehört mir.
Und dann komme ich nach Hause und wundere mich, wo sind denn die ganzen Scheißsachen?
Ja, wenn dich die Security aus dem Laden geleitet und sagt, ja, alles gehört Ihnen, Herr Thies, natürlich. Ja, aber du, ich habe keine Ahnung, was eine Kiste, eine Tüte Gummibären kostet. Ich habe mal zum Thema Gummibären, ich habe mal in einem Supermarkt für Haribo gearbeitet. Habe ich das schon mal erzählt?
Nee, das hast du bisher noch nicht erzählt.
Ja, also Haribo, übrigens Hans-Riegel Bonn, die Abkürzung.
Genau,
das ist wieder der Klassiker für die nächste Trivia-Unterhaltung, die ihr auf der nächsten Party haben werdet. Könnt ihr gleich mal so aus der Hüfte schießen, wofür Haribo steht. Und die hatten in meinem Heimatort, haben die dann quasi Vertreter gehabt. Und dann bin ich da durch die Supermärkte getingelt und habe immer die Haribo-Ware eingeräumt in verschiedenen Supermärkten und bin dann da bezahlt worden. Das heißt, ich habe mal für Haribo für Gummibären gearbeitet. Das war der große Karrieresprung in meinem Leben.
Da war die Chance, aber hast du nicht ergriffen.
Ja, viel mehr kam danach nicht. Aber gut.
Ich glaube, wir sollten mal langsam zu unserem Thema eigentlich kommen.
Stimmt.
Die ganzen Zuhörer werden sich hier fragen, was ist eigentlich mit denen los?
Herzlich willkommen zum Laber-Podcast. Moment mal, Sebastian, das ist doch genau das, diese Celebrities der B-, C-, D-Riege, die einfach nur so Laber-Podcasts machen und damit
ihr Geld verdienen. Du müsstest uns dann aber, glaube ich, eher so bei XYZ oder so ansiedeln.
Ja, ich ziehe uns ein bisschen hoch. Ja. Wir sind dann irgendwo bei keine Ahnung.
Stimmt, ich hab's ja wieder gemerkt, weil es war ja Dreieichkon und mit dir da rumzulaufen ist ja, als wenn man mit einem Celebrity unterwegs wäre.
Ja, Dreieichkon ist schlimm, ne? Überall kommen sie von allen Seiten und wollen einem die Hand schütteln und hallo und hier und da und Küsschen rechts und Küsschen links. Es tut mir leid, dass
ja, einmal den Messias anfassen, so ungefähr.
Ja, genau. Aber hey, du konntest dich da in meinem Lichte, in meinem Glanze so ein wenig sonnen und...
Wie? Ich wurde doch immer nur weggestoßen, damit ich da nicht rankomme.
Von meiner Security, genau. Moment mal. Na gut, dann lass uns doch mal den Bogen spannen, genau. Sebastian. Warum sprechen wir heute so sehr über Gummibären?
Ja, weil wir uns heute mal wieder über eine Zeichentrickserie unterhalten werden. Muss ja immer aufpassen. Ich muss ja mit Anime, Manga und Zeichentrick bei dir ja aufpassen.
Das ist auch was völlig Verschiedenes.
Ja, ich weiß.
Du nicht durcheinander bringen.
Aber mit Zeichentrickserie, da treffe ich's, oder? Da ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie falsch gerade abgebogen bin.
Ja, du kannst noch Cartoon sagen. Cartoon, ich glaube, okay, das ist noch so die US-amerikanische Richtung noch ganz okay. Aber Anime, Hilfe, ja. Nein.
Also wir reden über die Disney-Serie Disneys Gummibärenbande oder halt im englischen Original Disney's Adventures of the Gummy Bears.
Und an dem Punkt sollten wir sofort anfangen, das Lied zu singen, oder?
Nein, das tue ich den Zuhörern nicht an, dass ich noch hier singe.
Aber ich kann dich warnen, Sebastian, es wird heute sehr musikalisch, denn allein dieses Lied, darüber könnte man einen eigenen Podcast machen, ja. Wann hast du die Serie zum ersten Mal gesehen?
Oh, jetzt nagel mich nicht hier auf ein direktes Datum fest, aber das müsste damals schon bei der Erstausstrahlung im ersten gewesen sein. Also zu den Daten, also in Amerika lief die Serie von 1985 bis 1991 und bei uns in Deutschland dann im ersten von 1988 bis 1991.
Also damals noch die ARD, ne?
Ja, genau.
Und das Ganze lief im Disney Club, oder?
Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich denke schon, Disney Club. Das war ja im Endeffekt das Äquivalent zu diesem in den USA Disney Afternoon hieß, glaube ich, ne? Ja, und das war ja so der Auftakt, kann man ja schon jetzt sagen, für den großen Schwung an, ich sag mal, hochwertig produzierten, unvermarkteten Disney-Cartoons oder Samstags-Cartoons.
Ja, also mit der Gummibärenbande haben wir halt auch den speziellen Fall. Das ist halt auch damals von Disney die erste Fernsehserie gewesen. Also Disney natürlich bekannt für ihre ganzen abendfüllenden Filme, Zeichentrick, Animationsfilme, halt Schneewittchen, Bambi, König der Löwen und was weiß ich nicht alles. Aber man hatte sich bei Disney immer vom Fernsehen eigentlich ferngehalten, weil die Animationsserien im Fernsehen war man der Meinung, die sind qualitativ nicht gut genug und die eigenen Produktionen sind einfach viel zu gut, um das als Fernsehserie zu machen. Aber es kam dann, die Person werden wir auch wahrscheinlich noch ein bisschen sprechen, Michael Eisner wurde dann immer mal bei Disney CEO und der hat da so ein bisschen dieses Rad etwas umgedreht und hat halt gesagt, nee, wir müssen auch ins Fernsehen kommen und da ist halt die Disney-Gummibärenbande die allererste Serie, die, glaube ich, zeitgleich mit einer anderen Serie, die ich jetzt aber gar nicht kannte, The Woozles, ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt bis nach Deutschland gekommen ist, gleichzeitig in amerikanischen Fernsehen halt ausgestrahlt worden ist.
Genau, und die hat dann quasi das alles losgetreten, was dann danach kam, unter anderem Klassiker, über die wir mit Sicherheit auch noch sprechen werden, wie zum Beispiel DuckTales, Chip and Chap, Gargoyles und so weiter.
Darkwing Duck.
Darkwing Duck, ja genau. Also da ist die Gummibärenbande tatsächlich so der große Vorreiter. Übrigens habe ich die Serie, obwohl sie im Disney Club lief, tatsächlich nie mit Disney in Verbindung gebracht. Das ist jetzt erst wieder aufgetaucht, als ich mich damit nochmal beschäftigt habe. Ach ja, stimmt. Das ist ja auch noch so ein Disney-Ding. Liegt aber vielleicht auch daran, weil man tatsächlich die letzten 10, 20, 30 Jahre, herrje, da auch nicht mehr viel von gehört hat. Also Gummibären, die sind ziemlich in der Versenkung verschwunden, würde ich mal behaupten, ne?
Also es ist jetzt kein Thema, über das ich mich immer mal wieder mit irgendwelchen Leuten unterhalten würde. Also das nicht, nee. Aber also das war jetzt keine Serie, die dann bei mir jetzt so, wo ich mich im Nachhinein, ach ja, die gab's ja, sondern also mir war es bewusst, dass es die Serie gegeben hat und ich sie auch gemocht habe damals.
Ja, also Gummibärenbande habe ich auch abgöttisch geliebt als Kind zu jener Zeit. Also wenn es 88 anfing, da war ich dann im Sommer 88, da war ich dann noch 7 Jahre alt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Serie bis 91 verfolgt habe. Als Kind ist man ja immer sehr schnell begeistert von irgendwas und dann hat man das Gefühl, das begleitet einen schon die halbe Kindheit und dann ist es doch manchmal nur so eine Phase von 3 bis 6 Monaten und dann kommt irgendwas Neues. Aber die Serie war mir schon damals mega wichtig als Kind. Die habe ich auch echt nicht verpasst. Mir war auch gar nicht bewusst, dass die Folgen jeweils immer nur 22 Minuten gingen, was ja für so eine Cartoonserie ganz normal ist. Und dass das manchmal ja auch dann innerhalb von diesen 22 Minuten sogar 2 Episoden waren.
Genau, also das ist schon eine Besonderheit jetzt bei der Serie, finde ich. Also, dass du sehr viele Folgen hattest. Also das kenne ich halt eher so von Tom und Jerry, also von diesen ziemlich frühzeitigen Cartoons, wo es ja immer so Kurzgeschichten, also mehr als Kurzgeschichten, also da, bei Tom und Jerry sind es ja glaube ich 3 oder 4 Geschichten innerhalb von so einer 20-Minuten-Folge. Aber hier haben sie halt dann trotzdem komplette Geschichten dann innerhalb von 11 Minuten erzählt.
Und das ist ja das Spannende, weil diese, wir kommen ja gleich am besten mal noch, worum es überhaupt in der Serie geht, für diejenigen, die es nicht wissen. Die Serie hat ja auf der einen Seite ein irres Erzähltempo aufgrund dieser Kürze, aber auch eine, ich finde, sehr umfangreiche Welt und eine sehr umfangreiche Lore, wo ich überhaupt nicht mehr mit gerechnet habe. Das dann halt in so ein kurzes Serienformat zu packen, ist schon krass. Also ich kann mich erinnern, dass mir als Kind die Folgen immer wahnsinnig lang vorkamen und die Geschichten auch immer wahnsinnig umfangreich. Und wenn man sich dann überlegt, ja, 2 mal 11 Minuten für 2 kurze Geschichten und das war's. Hatte ich nicht so auf dem Schirm. Für mich war das immer so ein halber Film gefühlt.
Ja, also ich möchte hier auch nochmal so einen kleinen Abstecher oder besser gesagt so einen kleinen Abbieger zu einer Serie machen, die wir schon mal besprochen haben, weil das war halt 1988, als das in Deutschland rausgekommen ist. Ich war 11 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und wir hatten ja schon bei der Dungeons & Dragons Serie drüber gesprochen, über Rollenspiel, und ich war in der Zeit schon Rollenspieler und da war einfach der Markt für Serien, die in diese Richtung gegangen sind, recht ja dünn besiedelt, also dieses Fantasy-Setting, was halt so im Rollenspiel ähnlichem, also da gab es halt wie gesagt Dungeons & Dragons, und ich finde, da hat halt diese Disney-Gummibärenbande, hat da halt super reingepasst, also das ist schon fast so, als wenn das so ein eigenes Dungeons & Dragons-Setting sein könnte.
Das fand ich auch, also es war wirklich eine, ja, das ist eine Fantasy-Welt, ja, kann man schon so sagen, wobei es in vielen US-amerikanischen Podcasts oder Rückblicken oder wie auch immer, immer als Fairy-Tale-World bezeichnet wird. Also die haben diesen Fantasy-Aspekt, den wir jetzt haben, gar nicht so sehr im Blick, sondern für die ist es halt immer eher so eine Märchenwelt, wo es halt Trolle gibt, wo es halt sonst irgendwas gibt. Und für mich war das aber auch immer sehr hart so Frühzeit der Fantasy-Prägung irgendwie. Also wieder, da war ich ja ein bisschen jünger. Bei mir fing das ja mit dem Fantasy-Rollenspiel-Kram alles so 89, 90 an, so mit dem HeroQuest-Brettspiel und sowas. Aber da wurden, glaube ich, auch schon so die erste Saat wurde gesät, dass ich dafür begeistert bin. Also für mich war es auch mehr Fantasy als jetzt eine Märchenwelt. Mhm. Aber worum geht's in der Gummibärenbande oder die Abenteuer der Gummibären?
Wie gesagt, diese Geschichten dieser Gummibärenbande spielen halt in so einer magischen Fantasy-Welt, die so ein bisschen, ja, also so an unser Mittelalter angelehnt ist, also aber nicht die dunklen Mittelalter, sondern halt, also so ein bisschen so vielleicht König Artus, könnte man sagen. Also es gibt das Königreich, jetzt frag mich nicht, wie das Königreich heißt.
Das Königreich heißt Dunwin und es ist ja so klassisches europäisches Fantasy-Setting, kann man sagen. Ja.
Mit dem König, der dann seine Tochter, die Prinzessin, und dort gibt's dann den Ritter und der hat seinen Knappen. Die werden von dem großen oder von dem bösen, jetzt weiß ich nur auf Englisch, Duke ist er, aber wie ist er im Deutschen?
Was Herzog Iggzorn, Iggy!
So, Sigmund Iggzorn, ein ehemaliger Ritter des Königs, der halt das Königreich bedroht und übernehmen will. Und in dieser Welt existieren auch die Gummibären, ohne dass die Menschen es eigentlich wissen. Also Sigmund Iggzorn weiß es, aber der König und so weiß es nicht. Und diese Gummibären leben halt in ihrer eigenen Gesellschaft. Das sind am Anfang 6 Gummibären, die in einem Baum oder unterirdisch hausen und sich vor den Menschen versteckt halten. Und dann durch Zufall werden sie von dem knappen Kevin gefunden.
Ja, der komische Name, Kevin, genau.
Ja, aber mit C-A und nicht mit K-E.
Ja, ja, Kevin, ja. Weil er dieses Amulett hat oder dieses Talisman. Ja.
Er hat ein Amulett von diesen Gummibären um den Hals hängen und die Gummibären sind ihm am Anfang nicht ganz freundlich, also sie sind nicht bösartig oder so, aber sie wollen halt eigentlich mit ihm nichts zu tun haben. Auf jeden Fall mit diesem Amulett können sie dann das große Buch der Gummibären öffnen, das sie bei sich haben, wo die ganzen guten Taten und die Geschichte der Gummibären drin steht. Weil das ist auch, das finde ich halt auch für so eine Kinderserie eigentlich sehr bemerkenswert, diese Hintergrundgeschichte dazu. Denn 500 Jahre vorher, bevor diese erste Episode passiert ist, gab es ein großes Reich der Gummibären und die haben sich dann zurückgezogen wegen der Feindseligkeit der Menschen. Und nur ein paar Gummibären, diese 6, sind halt hier in diesem Dorf zurückgeblieben und halten sozusagen die Stellung, während der Rest der alten Gummibären über das Meer hin, also fast ja Herr der Ringe, die Elfen.
Naja, ich finde es ja dahingehend ganz, ganz lustig, weil sie wissen ja selber nicht so richtig so ihre Herkunft oder was alles geblieben ist. Daher brauchen sie ja das Buch. Und das finde ich wiederum so lustig, weil du gerade gesagt hast, über das Meer, ne? Das ist ja eine amerikanische Serie. Wir haben ja gerade gesagt, die Gummibären als Süßigkeit von Haribo in Deutschland. Das heißt, die Gummibären, entweder sind sie nach Deutschland dann geflohen oder sie haben deutsche Wurzeln. Das ist irgendwie, kannst du interpretieren, wie du magst. Aber finde ich ganz, ganz witzig. Okay.
Ja, auf jeden Fall gibt es halt noch viele Überbleibsel dieser alten Gummibärengesellschaft. Also es gibt so ein unterirdisches Transportsystem, das so ein bisschen achterbahnmäßig ist. Es gibt eine alte Stadt, die später gefunden wird. Und
sie haben Flugmaschinen.
Es war halt eine sehr weit entwickelte Zivilisation, die sich aber halt wegen der Feindseligkeit der Menschen halt zurückgezogen hat und sich dann jetzt auch vor den Menschen versteckt. Und der Kevin ist halt der Einzige, der weiß am Anfang nach der ersten Episode, also aus der Burg, dass es diese Gummibären gibt und die arbeiten dann zusammen, um sich halt gegen die Machenschaften von Ikzorn zu wehren, der halt versucht, das Königreich zu erobern und auch an die geheime Formel des Gummibärensaftes zu kommen. Dieser Gummibärensaft, da müsste er sich eigentlich ja nur an Red Bull eigentlich wenden, um das Rezept zu kriegen, oder?
Oh, na gut. Weil Red Bull wie flüssige Gummibären schmecken.
Ja.
Den Spruch habe ich lange nicht mehr gehört seit den 90ern, ja.
Nee, weil die Gummibären haben halt noch diesen besonderen magischen Trank, so ein bisschen Asterix- und Obelix-mäßig, der aber sie jetzt nicht extra stark macht, sondern mit dem können sie halt...
Sie hüpfen dann rum wie Ping-Pong-Bälle,
ja.
Ne? Ja. Aber die Gummibären müssen Gummibären sammeln, um Gummibärensaft zu machen. Ne? Weil
genau.
Sie sammeln ja Beeren, die wachsen da ja in den Wald an Sträuchern.
Und wenn ein Mensch aber diesen Gummibärensaft trinkt, dann wird er halt für kurze Zeit extrem stark. Und deswegen will Ikzorn an diese Formel ran.
Genau, er wird extrem stark, allerdings nur für kurze Zeit. Laut der ganzen Hintergrundgeschichte klappt es auch bei Menschen nur einmal am Tag, funktioniert es, glaube ich. Gummibären können das immer zu sich nehmen und sie ja, hüpfen dann wirklich wie aus Gummi durch die Gegend. Und ich glaube tatsächlich, es ist sogar irgendwo mal manifestiert gewesen, dass Menschen, die Gummibärensaft trinken, dass die allerdings ihre Macht dann nicht gegen Gummibären selbst einsetzen können. Also das ist auch nochmal entsprechend in der Lore so ein bisschen verankert. Und es gibt eine ganz besondere Regel, wie Gummibärensaft hergestellt werden muss, wie die Beeren eingekocht werden, wie oft man linksrum, wie oft man rechtsrum rühren muss, während man den herstellt. Sehr umfangreich. Ich frage mich immer, weil ja die Gummibären sich zurückgezogen haben, ob es da eine tragische Geschichte, also es ist ja eine tragische Geschichte, von einem großen Krieg zwischen den Menschen und den Gummibären gegeben hat mit mächtigen epischen Schlachten oder dergleichen. Natürlich ist es in der Zeichentrickserie nicht weiter angegeben, aber es wirkt manchmal so, dadurch, dass das ja auch alles martialisch mit Waffen und Schwertern und sonst wie dargestellt ist. Ne?
Das ist dann, wenn Peter Jackson die Realverfilmung von den Gummibären macht. Das ist dann die Story dazu.
So eine Grim-Dark-Version, ja. Davon, von dem Ganzen, ja. Das Spannende ist ja in dieser Welt, wir haben ja schon gesagt, es ist eine Fantasy-Welt und der Kevin ist halt der Einzige, der an diese Gummibären glaubt zu Anfang und er wird dafür auch dann verspottet und gehänselt, so haha, Kleinkind, du glaubst an Gummibären. Im gleichen Moment gibt's aber Trolle, die durch den Wald laufen,
ja.
Wo die Leute sofort denken, ah, Trolle. Ach ja, Trolle sind okay, aber Gummibären, da glaubt keiner was dran.
Also. Ja, im Deutschen sind's Trolle, im Englischen sind's ja Oger.
Ja, was ja auch passt, das ist ja dann auch wieder so ein bisschen dieses, bei Ungeheuer waren sie doch einfach nur, das waren doch einfach nur die Ungeheuer von Herzog Ikzorn, die Tumpen und Dummen, ja.
Zu wenig auf Deutsch jetzt geguckt gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, wirklich? Okay, ich habe tatsächlich nur die deutschen Sachen gekannt. Ich hab mich jetzt bei der Musik noch mit anderen Sprachen beschäftigt, aber die Folgen selber habe ich gar nicht auf Englisch geguckt. Das ist wieder so ein Ding, was ich auch, glaube ich, nicht auf Englisch gucken
könnte. Ich habe es mir mit Absicht mal, weil mich halt so manche Begriffe interessiert haben im Englischen, hatte ich es mir extra auf Englisch angeguckt.
Also wir haben ja auf jeden Fall eine reichhaltige Fantasy-Welt mit einem ziemlich umfangreichen, ich sag mal, Cast an Haupt- und Nebenfiguren für eine Zeichentrickserie zu der Zeit. Von Disney wirklich sehr überraschend viel. Du hast vorhin diesen schönen Vergleich gebracht mit Tom und Jerry, wo es im Endeffekt genau zwei Figuren sind. Haben wir hier halt einen wirklich sehr, sehr umfangreichen Cast. Wenn du magst, kann ich mal kurz die einzelnen Gummibären aufzählen. Wollen wir eigentlich dann im Anschluss erst so an die Entstehung der Serie gehen?
Oder? Wie du willst.
Dann lass uns doch jetzt erstmal so ein bisschen, weil wir eh schon in der Serie drin sind, an die einzelnen Figuren nochmal rangehen. Also wir haben Cubby, Grammy, Gruffy, Sunny, Tummy, Sammy. Das sind die sechs Hauptgummibären. Cubby war der Kleine, der immer mit diesem Holzschwert rumgelaufen ist. Grammy war die Mutter. Gruffy, der mürrische, Sunny, die mit dieser Elvis-Tolle und dem Peter Pan-Outfit. Tummy war der Große und Sammy der Zauberer. Vorab, hast du irgendeinen Lieblingsgummibären gehabt?
Boah, nee, eigentlich nicht.
Nicht?
Nicht, dass ich mich jetzt erinnern würde.
Okay, na gut.
Toadie Toadwart eigentlich.
Toadie ist auch cool, muss man sagen. Oh, da fällt mir ein, Sebastian, wir müssen auch darauf eingehen, was die Gummibären mit den Simpsons zu tun haben.
Ja, das ist, wenn wir über die Sprecher sprechen.
Seitdem wir die Dungeons & Dragons Folge mit Moritz Mehlem aufgenommen haben, wissen wir, alle Wege führen irgendwann zurück zu den Simpsons und der Kreis schließt sich. Und das ist auch hier der Fall, ja. Ah ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen mehr auf die einzelnen Figuren eingehen.
Ja, also an der Spitze der Gummibären, also so als Anführer dieser kleinen Gruppe haben wir Sammy Gummy, der ältere graue Gummibär, hat einen schönen Umhang an, wirkt auch so ein bisschen so wie so ein Magier, könnte man sagen, hat auch so einen hohen Hut. Und er ist halt der Alte, der Weise, der auch der Hüter des Buches ist, der halt immer die Geschichten jetzt in das Buch und dann sie jetzt endlich Zugriff haben und dann hineinschreibt, der auch ein bisschen Magie beherrscht, also ein paar Zauber sprechen kann, die er aus dem Buch gelernt hat. Ja, er ist so ein bisschen so der Anführer der Gruppe, würde ich sagen.
Ja.
Der, also auf Wissensebene, wenn es um Wissensfragen geht.
Ja, ich habe den auch immer als Zauberer gesehen und so ein bisschen als eine Papa-Schlumpf-Variante irgendwie, der halt die ganze Truppe zusammenhält und der so ein bisschen intelligenter ist als der Rest. Gerne mal auch ein bisschen zerstreut vielleicht, so von der ganzen Art her.
Im Deutschen wird er gesprochen von Manfred Lichtenfeld, den ich hauptsächlich als die Stimme von Flip aus Biene Maya kannte.
Ja, das ist so super. Er hat auch noch das weiße Kaninchen in der Alice in Wunderland Zeichentrickserie gesprochen. Und ganz wichtig, Manfred Lichtenfeld hat auch bei den Muppets lange, lange Zeit den Statler gesprochen.
Okay.
Was halt super ist, wenn du dir vorstellst, dass Sammy, dieser Zauberer, der ja so ein bisschen sanftmütig ist, eigentlich dieser alte Knochen ist, der sich die ganze Zeit beschwert.
Ja, und vom sanftmütigen Sammy kommen wir dann jetzt zu Gruffy Gummy. Das ist der Handwerker in der Gruppe. Der Typ ist, der so die ganzen Sachen macht, wo man anpacken muss. Er ist auch immer ein bisschen grummelig, deswegen auch sein Name Gruffy passt da sehr gut.
Ich fand den immer cool. War jetzt nicht mein allerlieblingsgummibär, aber der war immer so ein bisschen der Kämpfer, hatte ich auch so das Gefühl.
Ja, und er ist leicht aufgebrausend, also leicht in Rage zu bringen, weiß alles besser und lispelt auch ein bisschen.
Ja.
Und seine Stimme ist halt die von Klaus Kindler und Klaus Kindler hat zum Beispiel bei einigen Filmen seine Stimme Clint Eastwood und Al Pacino gegeben.
Oder auch Steve McQueen, was natürlich alles ziemlich coole Charaktere oder Schauspieler sind.
Ja, wenn ich mir da so Clint Eastwood dann als Gummibär vorstelle, ist das schon. Also so, das ist halt die Stimme aus für eine Handvoll Dollar.
Ja, das ist schon sehr gefährlich. Es ist ja großartig, dass solche Sprecher das halt hinkriegen, ne? Einmal so harte Charaktere sprechen und dann halt einen mürrischen Gummibären. Ja.
Dann als nächstes haben wir die Grammy Gummy. Das ist so die Matriarchin, die Mutter in dieser Gruppe, die halt immer so das Auge auf die kleinen Kinder hat, die auch dafür zuständig ist, dass der Gummibärensaft gekocht wird oder auch, dass sie die ganzen anderen Nahrungsmittel herstellt und ist immer so die Mutter für alle.
Ja, sie hat eine sehr klassische Mutterrolle. Sie ist ja auch immer mit so einer Schürze.
Ja.
Ist sie ja gekleidet und ja, das Kochen und das Saubermachen und alles, das ist ja, also irre, was sie für eine Mama-Rolle. Also Grammy ist ja auch irgendwie.
Ja, eher so Großmutter ist schon fast von der Stimme her. Wird im Deutschen gesprochen von Eva Maria Lahl. Die war mir jetzt nicht so bekannt. Also sie hatte, Betty White hatte sie in ein, zwei Filmen gesprochen.
Naja, und wir haben hier die erste Simpsons-Referenz, ne? Sie spricht die Mutter von Rektor Skinner. Also es wird sich gleich komplett einmal jetzt dann auch in Richtung Simpsons drehen, wenn wir die weiteren Figuren haben. Ja, aber da haben wir schon die erste Simpsons-Figur. Ja.
Von der Grammy kommen wir nun zu Tummy Gummy. Den Namen. Tummy ist der gemütliche, dickliche, so ein bisschen so Bruder-Tuck-mäßig gefühlt.
Ich hatte ihn immer auch als schläfrig in Erinnerung, aber das ist ja so halb, ne? Also ja, er ist groß. Ja,
also er interessiert sich eigentlich immer nur für das Essen und also er hat jetzt nicht so viel in den Geschichten meistens zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mit dem konnte ich auch nicht so viel anfangen, was die Gummibären angeht. War jetzt auch nicht so meine wichtigste Figur.
Im Deutschen gesprochen von Gernot Duda, das ist die Stimme von Charles Bronson oder von Barney Gumble halt bei den Simpsons. Ja.
Da sind wir wieder bei den Simpsons. Ja. Und Hans Maulwurf, was ich auch gut finde.
Dann kommen wir zu den beiden Kindern, die es dann noch in dieser Gruppe gibt. Das eine ist halt die Sunny Gummy, das ist die, wo du gesagt hast, die mit dem Peter Pan Outfit.
Das ist mir jetzt erst aufgefallen mit diesem grünen Ding, ob das Absicht ist, weil es halt eine Disney-Produktion ist.
Ja, aber es passt auch, sie ist halt sehr affin gegenüber allen Menschenthemen. Also sie würde halt gern unter den Menschen leben. Sie interessiert sich für alles, was die Menschen machen, für die Mode und was weiß ich nicht. Vielleicht kann man da auch wegen Peter Pan ist ja auch mal dieses ewige Kind, das sich ja auch an den Menschen interessiert und dann ja auch in die Welt von Wendy und sowas geflogen kommt, also in unsere Welt. Vielleicht haben sie da so eine Assoziation gezogen, keine Ahnung.
Mhm. Ich war mir nie sicher, ob das eine Elvis-Tolle ist, was ihre Haare angeht, oder ob sie so einen harten Undercut irgendwie hat, so eine extrem moderne Frisur. Aber auf der anderen Seite sind wir hier in den 80ern.
Ja, keine Ahnung.
Gesprochen von Karin Tietze.
Also es gab zwei Sprecherinnen, also genau, weil in den ersten zwei Staffeln war es Karin Zetize und ab der dritten Staffel Angela Wiederhut, ja, die ich jetzt aber auch nicht mit irgendwas großartig in Verbindung gebracht habe, mit irgendwelchen...
Karin Zetize kann man kennen, weil sie hat ab Toy Story 2 hat sie Jessie gesprochen und seitdem eigentlich immer. Jessie ist die weibliche Cowboy... Sunny war immer so mein Lieblingsgummibär eigentlich neben Gruffy. Fand ich eigentlich immer mit am coolsten, ja. Ich glaube, heute wäre es eher Grammy, glaube ich, einfach, weil so ein bisschen dieses, das ist halt, wie man sich selber als Kind sieht, weißt du, damals als Kind, als man das gesehen hat, haben einem natürlich so diese, ja, Kinderfiguren in Anführungszeichen mehr gefallen, weil man sich mit denen eher identifizieren konnte und mit zunehmendem Alter identifiziert man sich dann eher wieder mit den älteren Figuren und dann ist halt Grammy eher so diejenige, wo man dann sagt, ja doch, die kann ich verstehen.
Ja. Ja, und abschließend in dieser Familie haben wir dann noch Cubby Gummy, das ist der kleine Junge, er hat so eine blaue Mütze mit einer Feder auf und so eine Art Wappenrock an, dem halt sein größter Traum ist, dass er irgendwann mal ein Ritter sein will. Also er hat auch dieses Holzschwert, das du erwähnt hast und ist immer gleich bei jedem Abenteuer immer gleich Feuer und Flamme und prescht immer voraus, weil er halt sich wie ein Ritter verhalten will und halt ja, heldenhaft Abenteuer bestehen will. Im Deutschen auch wieder zwei verschiedene Stimmen. Mhm. In den ersten zwei Staffeln war es also hier auch beides mal eine Frau, die ihn gesprochen hat. Kelina Klein, das ist Stimme von Winona Ryder oder Shannon Doherty gewesen.
Shannon Doherty, Beverly Hills, genau, 90-210. Ja. Auch eine Serie, über die man mal sprechen könnte. Oh,
ja, wenn es sein muss.
Oh ja.
Ab der dritten Staffel dann von Sabine Bohlmann und das ist halt die Stimme der Lisa Simpson und das hört man sowas von hundertprozentig, wenn man sich die Folgen auf Deutsch anschaut, ab da.
Ja. Es gibt noch einen Sprecher, den man gut hört.
Also die klingt 1:1 wie Lisa Simpson.
Ja, das ist brutal. Bei Cubby war ich mir tatsächlich auch nie sicher, ist es jetzt eigentlich, soll es ein männlicher oder weiblicher Gummibär sein? Aber es ist ja oft so, dass SprecherInnen dann häufig Kinder dann eben sprechen, egal ob es dann männlich oder weiblich ist. Aber bei Cubby weiß ich bis heute nicht. Ich glaube, es sollen eher sein.
Ja, ne? Ich würde sagen, das ist ein Junge. Also das ja. Ist auch von wegen, er will Ritter werden und sowas, das passt eher in der 80er, 90er Jahren. Ich weiß nicht, ob die da dann schon so modern gewesen sind, wären, dass ein Mädchen dann Ritter werden will.
Ah, nee, es macht natürlich Sinn, weil Cubby ja immer so ein bisschen an Kevin dranhängt und Sunny hängt ja so ein bisschen an der Prinzessin Carla.
Genau.
So ein bisschen dran und dann passt das wieder. Ja, okay.
So, dann als nächstes gehen wir da mal zu den menschlichen Darstellern, zu den menschlichen Figuren.
Ja, aber Sebastian, wir haben ja jetzt schon hier 6 Gummibären und jetzt geht's noch weiter mit den nächsten Figuren. Also der Cast ist riesig, gell?
Das ist schon ordentlich was, besonders weil halt mit späteren Staffeln sogar noch mehr dazugekommen sind. Mhm. Aber ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal bei den Wichtigen und da ist halt als Hauptcharakter eigentlich so, wahrscheinlich als die Identifikationsfigur für den kindlichen Zuschauer damals, ist halt Kevin, also der Knappe der Burg, der dann mit den Gummibären sich anfreundet, der schon so eine Art Teenager-Liebesgefühle für die Prinzessin hegt.
Das habe ich immer großzügig übergangen, das war mir damals in dem Alter immer sehr unangenehm, diese Grenzen.
Ja, ist gutherzig und auch mutig. Also sobald immer irgendwie der Herzog Sigmund Ickzorn irgendwo auftaucht, dann ist der Junge.
Sigi.
Ja, dann ist der Junge, der ist sich da nicht zu schade, um sich dann auch gegen den Monster entgegenzustellen, obwohl er ja nur ein kleiner Knappe ist.
Ja, was heißt nur? Knappe ist ja auf dem Weg zum Ritter, ne?
Ja, aber 12 Jahren oder wie alt er dann wahrscheinlich sein soll oder sowas.
Ja, er ist der Knappe von Sir Tuxford.
Ja.
Der Ritter am Hofe des Königs. Gesprochen von Walter Reichelt und da haben wir nochmal eine Simpsons-Referenz und zwar spricht der auch Großvater Abraham Simpson, also Abe Simpson. Da haben wir schon wieder einen und ich finde, wenn man drauf achtet, merkt man es. Er spricht nicht so ganz alt, aber wenn man es einmal rausgehört hat, dann ja, merkt man es schon.
Ja, was kann man zu Sir Tuxford sagen? Also Sir Tuxford ist halt der Ritter in dieser Burg, der aber eher, ja, also er ist nicht feige oder sowas, das würde ich jetzt nicht sagen, aber er ist ein bisschen tollpatschig, trottelig.
Genau das hätte ich gesagt, vielleicht eher nicht, also er lässt sich halt leicht überrumpeln, er ist vielleicht ein bisschen naiv. Er versucht immer schon, also er ist schon ein Idealbild eines Ritters, zumindest was
diese Welt angeht. Ja, er ist über die Zeit hinaus, also du siehst halt, er hat einen Bauch, also die Haare sind ihm schon teilweise ausgefallen, er hat nur noch so eine tolle, die auf oben auf dem Kopf sitzt und an der Seite, also der Mann hat seine Ritterjahre eigentlich hinter sich.
Ja, er ist so ein alter Ritter. Das kann man gut sagen, ja. So ein alter Ritter, der halt jetzt auf der Burg so den Herbst seiner Ritterschaft in Ruhe genießt. Aber er hat doch, glaube ich, auch das Kommando da über die Burgwache und so weiter, ne?
Ja, das ist es halt. Also er ist eigentlich für die Verteidigung der Burg zuständig, also
Ja, aber das machst du doch immer so, wenn du weißt, hier, der ist eigentlich über seine Zeit hinaus. Ah, was machen wir jetzt mit dem Ritter? Den kannst du nicht mehr raus aufs Schlachtfeld schicken, fremde Königreiche erobern. Ah, die Gummibären haben wir ja auch schon besiegt. Ja, hier soll er hier die Burg verteidigen, ist gut. Da muss er nicht viel machen, hat einen Ort, an dem er halt sitzt und dann kann er bis zur Rente dann da die Wache herumscheuchen. So stelle ich mir das ungefähr vor bei ihm.
Ja. Und der Chef von allem ist natürlich der König Gregor, der Herrscher dieses Königreichs Dunwin. Schon eine sehr imposante Figur, also mit einem Brustkorb, der schon an He-Man ähnlich, finde ich, heranreicht von der Masse.
Ja, so der klassische, gute, gütige, grauhaarige, weißhaarige, bärtige König, ja.
Ja, der auch zum Beispiel dann auch ein Ohr für den Knappen hat, also wenn dann der Kevin ankommt und hat irgendwas gesehen oder sowas, also er hört ihm zu, also er ist König, eigentlich müsste er gar nicht auf den Knappen hören oder sich mit dem niederen Volk abgeben, aber das ist so, ist halt nicht König Gregor. Und das Bemerkenswerte, da ist halt dann auch wieder die deutsche Stimme, die ist halt Norbert Gastel und das ist halt Homer Simpson.
Den haben wir immer. Den haben kommt wir immer wieder dabei. Ich glaube, in den letzten 3 Cartoons-Folgen oder so haben wir immer irgendwann Norbert Gastel erwähnt gehabt. Also er ist immer dabei. Stimmt, bei Mask hatten wir ihn und bei der Dungeons and Dragons-Serie hatten wir ihn auch.
Ja, aber ich finde es halt geil, dass Homer Simpsons der König sozusagen hier in diesem Dunwin ist.
Wobei er da ja sehr milde spricht. Ja. Also
aber man hört es, man hört es.
Ja, bei Mask, wo er den Miles Mayhem, den verrückten bösen General gespielt hat, da hat man öfters mal durch das böse Lachen und sowas den Homer rausgehört. Hier finde ich, hält er sich noch sehr zurück und er kann auch anders klingen als jetzt nur wie Homer Simpson, ja. Der gütige König auf jeden Fall. Er ist so vielleicht so ein bisschen so eine Vaterfigur oder sowas, so eine generelle.
Und apropos Vaterfigur, er hat auch eine Tochter, das ist die Prinzessin Calla. Das ist die einzige andere Person, die später im Verlauf der Serie neben Kevin aus der Burg weiß, dass es die Gummibären gibt und auch mit denen zusammen dann die Abenteuer erlebt. Sie ist auch eine ziemliche abenteuerlustige Draufgängerin, die aber auch für die Zeit, also für die 80er, 90er schon sehr, ja, auf sich selbst auch achten kann. Also die ist auch, die tritt auch mal jemanden ans Knie, wenn es sein muss.
Es ist so dieses klassische Serienmotiv, ne? Da gibt es irgendein Geheimnis im Wald, aber nur die Kinder wissen davon und die Erwachsenen kriegen es halt nicht mit oder verstehen es nicht oder für die ist es halt irgendwie im Verborgenen, aber die Kinder haben diese geheime Einsicht und diese geheime Freundschaft, die halt der Welt der Erwachsenen irgendwie fehlt. Ganz typisch, ne?
Also man kann hier schon sehr stark eigentlich Parallelen zu den Schlümpfen ziehen, muss man sagen. Die Schlümpfe haben ja auch dieses Dorf, keiner glaubt an sie, außer der Bösewicht, also da ist es halt Gargamel und dann gibt es ja auch noch diese beiden, ich weiß nicht mehr, was es bei den Schlümpfen, das waren doch so Musiker oder sowas, die da auch so Jugendliche, die dann treffen.
Ach, es gibt ganz viele Serien, selbst aktuelle Serien wie zum Beispiel Trollhunter oder sowas, also dass halt immer Kinder irgendwie den Einblick in ein geheimes Königreich haben, das so eine Parallel zu der menschlichen Erwachsenenwelt existiert. Das ist ja in Cartoons aller Art, so ein so häufig aufgegriffenes Motiv, was man da irgendwie immer wieder sieht. Ne? Mhm. Wir haben noch ein paar weitere interessante Figuren. Ich würde aber eigentlich nur noch 2 Figuren eigentlich nennen.
Die Bösewichter jetzt.
Ja, da hätte ich aber wirklich nur 2, die relevant sind. Und ansonsten, der Cast ist dann tatsächlich noch lange nicht zu Ende. Also es gibt noch viel, viel mehr Figuren. Und dabei haben wir nur, 65 Folgen. Ich war übrigens ganz überrascht, 6 Staffeln, 65 Folgen. Also da waren ja relativ wenig Folgen dann pro Staffel, ne?
Ja, also wir kannten es ja von He-Man oder sowas, wo du dann, was weiß ich, wie viele Folgen in einer Staffel da vollgepackt hattest. Aber das ist auch, werden wir vielleicht bei der Entstehung dazu kommen, das ist, glaube ich, aber auch halt die Art der Produktion. Also die Serie war halt sehr aufwendig eigentlich. Mhm. Aber lass uns zu dem Bösewicht dann kommen, zu deinem geliebten Siggi.
Iggy. Herzog Iggzorn, ja. Herzog Iggzorn ist neben Don Canaille für mich eine der tollsten Zeichentrickbösewichte, die es gibt. Dieser völlig unbeherrschte, niemals einsichtige, schurkische Herzog, der da auf seiner verfallenen Burg lebt und einfach nur von Gram und Hass zerfressen ist. Und diese Armee von Ungeheuern quasi kontrolliert, ist ja nicht mal eine Armee, ist ja nur eine Bande von Ungeheuern kontrolliert. Ich fand den immer total super. Gesprochen von Thomas Rainer. Hier haben wir bedingt eine Simpsons-Referenz. Okay. Der hat unter anderem dem Professor Farnsworth in Futurama gesprochen. Also wir sind da wieder so in der gleichen Gegend. Und ich mag ihn einfach. Ich fand den auch als Figur immer sehr beeindruckend, weil der ist ja immer in so einem Kettenhemd gekleidet, quasi mit so einer Kettenhaube, mit seinem schwarzen Zwirbelbart, den er da hat. Ich fand den schon immer so ein bisschen einschüchternd. Das war ein cooler Bösewicht. Hat mir gefallen.
Also er war früher mal bei dem König angestellt, aber wurde dann ins Exil geschickt, weil er sich gegen den König konspiriert hat. Seine Burg heißt Castle Drakmore, auf der er dann lebt, aber die glaube ich auch erst recht spät vor. Also am Anfang ist er irgendwie nur immer im Wald unterwegs. Also die Burg, glaube ich, wird erst irgendwie viel später dann irgendwann mal erwähnt.
Ja, das Geile ist, er hat ja noch den Zwillingsbruder, ne, den Victor Zorn, der das totale Gegenteil von ihm ist. Der halt einfach so der Gute aller guten Paladine ist und der auch alles immer so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt, weil er so unglaublich gut ist.
Ja, aber der kommt, glaube ich, auch nur ganz selten vor, oder?
Ja, es ist nur so eine kleine Nebenfigur, aber ich finde es halt, also klar, finde es immer sehr, sehr schade, Ickzorn schämt sich dafür, dass sein Zwillingsbruder so gut geworden ist und so heldenhaft, nicht umgekehrt, ja.
Und dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Held der Serie, meiner Meinung nach.
Okay.
Toady Toadward.
Ja, Toady, unterwürfiger kleiner Toady. Großartig.
Toady Toadward ist halt einer dieser Trolle, Ungeheuer, Oger oder was halt auch immer, nur halt irgendwie viel zu klein geraten im Gegensatz zu den anderen. Also wenn die anderen irgendwie so doppelt menschengroß sind, hat er halt nur die Größe, also das haben wir auch noch gar nicht, Gummibären sind halt noch kleiner als Kinder, also die sind wahrscheinlich, wenn du so auf Zentimeter, so irgendwie 50, 60 Zentimeter groß, oder? Vielleicht ein bisschen mehr.
Ja, sie sind wirklich nicht sehr groß, ja, vielleicht maximal einen halben Meter oder sowas, je nachdem. Stimmt, ja.
Und der Toady ist halt in dieser gleichen Größenkategorie und ist sozusagen die Nummer 1 von Sigmund Ickzorn. Also wenn Ickzorn irgendwelche Befehle erteilt, dann immer an Toady, der die dann an die anderen Ungeheuer weitergibt, weil er ein klein bisschen mehr im Kopf hat als das normale Ungeheuer.
Ja, das ist total super. Die Ungeheuer selbst sind einfach nur tumbe Befehlsempfänger, die halt einfach nur alles mit Gewalt lösen können. Und Toady hat echtes Problem irgendwie. Ist eigentlich total die tragische Figur. Weil er kriegt halt von Ickzorn die ganze Zeit irgendwelche Befehle, was die Ungeheuer machen sollen. Die Ungeheuer nehmen ihn auf der anderen Seite aber auch nicht ernst. Wenn irgendwas nicht klappt, dann wird er halt von Herzog Ickzorn meistens in irgendeiner Form bestraft. Oder halt die Ungeheuer nehmen ihn aus irgendeinem Grund auseinander, sei es jetzt absichtlich oder unabsichtlich. Also eigentlich ist Toady wirklich der tragischste Charakter dieser
Serie. Ja, und ich glaube, er ist auch nicht wirklich böse. Also mir kommt es in vielen Folgen immer vor, er führt halt die Befehle aus, weil er halt sonst eins auf den Deckel kriegt, aber ist er wirklich, will er das, was der Ickzorn will?
Das ist eine sehr philosophische Frage, Sebastian. Das ist einfach
ich glaub,
wahrscheinlich.
Das ist zu tief in diese Serie. Also das, so war das nicht gedacht, dass man sich das so anschaut.
Ja, er ist zur falschen Zeit in die falsche Rolle geraten und jetzt kommt er da leider nicht mehr raus. Ja. Ne? Das ist jetzt so das Problem an der Sache. Selbst wenn man ihm die Tür öffnen würde, dass er ein normales Leben führen könnte, er würde es nicht tun. Obwohl er weiß, dass es für ihn besser wäre.
Ja, fast schon so ein shakespearischer, tragischer Charakter.
Ich denke auch, da steckt viel dahinter. Wir sollten den Podcast jetzt an dieser Stelle uns hauptsächlich nur noch über die Motivation und das Leid des Toadies besprechen, ja.
Gesprochen im Deutschen von Hans-Rainer Müller, am besten bekannt als Krusty der Clown oder Bender in Futurama.
Ja, ist auch super von der Stimme her. Wobei er ja als Toady eher so ein bisschen etwas höhere, quietschigere Stimme hat. Dieses tiefe, raue von Bender hat er so gar nicht. Dafür ist er ja eher so der Kleine, ja. Ja, Mai, und dann haben wir noch so viele andere Figuren. Es gibt noch viel mehr Gummibären.
Es kommt noch ein Barbarenstamm von Gummibären. Ein Typ, der in einem Luftschiff rumfährt. Dann ein Handwerker, der zieht sogar bei denen, glaube ich, sogar ein. Also der ist dann später recht häufig dabei in der letzten Staffel. Aber ja, aber das ist halt die Grundcast und damit hat es halt angefangen und das sind auch die wichtigen Charaktere für, und das sind auch die Charaktere, die ich in Erinnerung behalten habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich kann mich hauptsächlich an die Charaktere erinnern, über die wir jetzt gesprochen haben und dann noch diese Barbaren-Gummibären, weil die halt so mit Waffen so krass ausgerüstet waren und weil die ja immer noch so eine Ecke tougher waren irgendwie. Mhm. Also wir haben ja vorhin gesagt, dass ich ja immer so das Gefühl hatte, Gruffy ist so ein bisschen der Harte in der ganzen Sechser-Konstellation, in der ursprünglichen. Und die Barbaren-Gummibären, die Barbigans, die waren ja noch mal eine Stufe härter. Ja. Also die waren ja richtig hart.
Also einer hatte eine Augenklappe, hallo?
Ja, Mann, das ist so ein richtiger Badass. Ich hab's echt gemocht und es gibt ja auch Ausflüge in die Gummibärenstadt und so weiter, beziehungsweise in die alte verlassene Stadt von den Gummibären, wo sie dann mal sind. Da wird dieser Mythos von den großen Gummibären, von denen sie ja abstammen, wird dann noch viel weiter aufgezogen. Also ich fand dieses Mysterium, was diese ganze Welt auch irgendwie ausmacht, wo dann immer mehr Figuren dazu kamen, fand ich immer sehr, sehr gut. Also hat mir sehr gefallen, ja. Ja, Mensch, jetzt haben wir die Wahl. Wollen wir direkt schon zum Wichtigen übergehen? Du weißt, mein Steckenpferd.
Tja, wenn du willst.
Und dann zu den Machern. Ja. Also gut, sprechen wir über die Musik. Ganz wichtig vorab, für mich war dieses Gummibärenlied, wollen wir gleich mal die deutsche Version an dieser Stelle einspielen.
Im Wald unter Bäumen und Steinen, in ihren Höhlen, da sind sie zu Haus. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären.
Den Song, also jedes Kind der 80er kennt, glaube ich, den Song, das wenigstens mal irgendwie beim Disney Club reingeschaut hat und mal eine Folge davon gesehen hat. Ich war immer ein bisschen überrascht, was den Text angeht. Es fängt ja an mit mutig und freundlich, so tapfer und gläubig. Warum gläubig?
Tja, ist das im Englischen auch so?
Keine Ahnung, gute Frage. Da können wir doch auch schon mal direkt in die englische Version reinhören.
Dashing and daring, courageous and caring, faithful and friendly, with stories to share. All through the forest they sing out in chorus, marching along as their song fills the air. Gummy bears bouncing here and there and everywhere.
Aber dann auch faithful and friendly. Also ja, aber faithful ist halt, kann es ja auch faithful gegenüber Leuten sein, also nicht nur über...
Ja, ich glaube, dieses Gläubig bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf einen religiösen Aspekt, sondern vielleicht auch eher dieses Glauben an sich selbst oder Glauben an das Gute. Aber beim ersten Mal bin ich so ein bisschen über diesen Satz gestolpert. Der Song ist ein Riesenerfolg gewesen, der wurde ja in über 10 Sprachen übersetzt. Ich habe auch gleich noch mal ein paar von den ganzen Sprachen, dass wir da mal reinhören können, weil es sind wirklich großartige Versionen dabei. Und komponiert wurde der Song von Silver Share, gute Frage, ein Komponistenpärchen, die für zahlreiche Disney-Serien Songs gemacht haben. Jetzt nicht unbedingt immer die Titelmelodie. Tatsächlich ist, glaube ich, das Gummibären-Thema so ein bisschen die einzige Titelmelodie. Aber dadurch, dass es halt Disney ist, da wird ja auch immer viel gesungen und da gibt es halt viele einzelne Lieder. Also sie haben auch Musik für Chip and Chap gemacht, für DuckTales, für die kleine Meerjungfrau-Fernsehserie, für Winnie Pooh und so weiter. Also ganz bekannte Disney-Komponisten sind mittlerweile über 70 Jahre alt, haben also wirklich eine sehr, sehr umfangreiche Vita, was solche Sachen angeht. Ich habe leider nicht herausgefunden, wer das Ganze auf Deutsch gesungen hat, aber der Sänger von der englischen Originalversion, das ist Joseph Williams, der unter anderem auch für viele lange Jahre, unter anderem 86 bis 88, 2010 bis 2019, Sänger für die Band Toto war. Der Song selber, wie gesagt, in über 10 Sprachen übersetzt worden.
Nur mal ganz kurz dazu, Joseph Williams ist der Sohn von John Williams, dem Star Wars Composer und Indiana Jones und sowas.
Naja, Star Wars, wer kennt das denn schon, John Williams? Was hat der nochmal gemacht? Wie nennt sich dieses Star, was hast du gesagt?
Star Trek.
Ja, das ist ein ordentlicher Wumms, ne? Da fällt mir in dem Zusammenhang ein, dieses Lied war in meiner wilden Heavy-Metal-Zeit, wann war die? Irgendwie so Ende 90er, Anfang 2000er, da sind wir immer oft in die Rockfabrik nach Ludwigsburg gegangen. Das war so eine Metal-Diskothek.
Boah, was ein runtergekommener Laden, her.
Die Toilette ist die
Hölle gewesen.
Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch, ja, die war speziell, die war immer speziell. Ich glaube, es gab noch eine Rockfabrik in Augsburg, beziehungsweise also die in Ludwigsburg, die gibt es definitiv nicht mehr, die wurde abgerissen, aber das war so unser Stammladen einfach. Das Gummibärenbande-Lied war so mit der Rausschmeißer dann.
Richtig.
Wenn wirklich rum war, dann lief dieses Lied nochmal so richtig, dann wurde das Licht angemacht und dann lief die Gummibärenbande. Das konnte jeder mitsingen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich konnte so die ersten paar Takte von diesem Lied immer mitsingen. Und das ist auch so ein Ding, wenn irgendeiner irgendwo in meinem bekannten Umfeld anfängt, einfach nur mit Gummibären und dann kommt sofort aus irgendeiner Ecke dieses Hüpfen hier und da und überall. Das ist einfach, das ist, glaube ich, von unserer Generation schon ein gewisses Stück Jugendkultur. Aber dieses Lied, wie gesagt, in zig andere Varianten übersetzt worden und da sind ein paar ganz spannende Varianten dabei und da hören wir doch jetzt einfach mal so im Einzelnen rein.
Hörst era Sånger som för många gånger djupt in i skogen, där lever de än. Hipp hurra! Springet rätt i mig vid gir och bil. Därom är det koko gummibil. Ik ben en gummibil. Okori takaki kuma tachi no himitsu, sore wa kami.
Naja, also all diese verschiedenen Sprachversionen, die haben, finde ich, alle was für sich. Da ist jede irgendwie sofort catchy, jeder hat irgendwie dieses Ding, dass man sagt, ja, das ist bestimmt auch in diesem und jenem Land genauso gesungen worden wie in Deutschland. Was ich spannend finde, ist, dass sehr oft einfach dieses Gummibär gar nicht übersetzt wurde, sondern immer halt als Gummibär beibehalten wurde, ne?
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch einfach ein Produktname ist. Also, dass Gummibären auch in Holland Gummibären oder auch in Schweden Gummibären heißen.
Mhm. Ja, mit Sicherheit diese Wiedererkennung entsprechend. Wo wir gerade bei dem Thema Produktname sind, zu meiner Zeit gab es ja auch wahnsinnig viel Gummibären-Merchandise. Also ich kann mich daran erinnern, dass es Fruchtjoghurt gab und dass es irgendwelche Fruchtsäfte gab, auf denen die Gummibären drauf waren, die, okay, ich auch total gerne gegessen und getrunken habe als Kind. Ich kann mich an kleine Gummibärenfiguren erinnern. Ja, so zeitweise gab es da, glaube ich, schon relativ viel, dass die immer irgendwo aufgetaucht sind. War das bei dir auch so in Erinnerung?
Nee,
oder
nicht.
Hast du da gar nichts gesehen? War das für dich eine reine Serie?
Ja, einfach nur, also ich habe da überhaupt gar keine Erinnerung an irgendwas in der Art.
Na gut, bei mir war das auf jeden Fall schon so, dass ich da, wie gesagt, als Kind extrem von angetan und begeistert war. Da auch wahrscheinlich meine Eltern dann einfach, wo ein Gummibär drauf war, das entsprechend dann für mich gekauft haben.
Also ich weiß, dass es Funko Pop dann jetzt dem letzten nochmal gegeben hat dazu.
Ja, und ganz schlimm, ja, ist schon ein Weilchen her, aber ganz schlimm, es gibt 6 Gummibären und sie haben Grammy vergessen. Von Grammy gibt es kein Funko.
Echt?
Das ist unglaublich, warum sie die nicht gemacht haben, ich verstehe es nicht. Vielleicht ist da ja irgendwas, aber es ist schon hart, Grammy fehlt, die coole, ja.
Tja.
Ich habe eine Zeit lang ja Probleme gehabt, die Care Bears und Gummibären auseinanderzuhalten.
Tatsächlich. Also das war schon für mich immer so extrem,
oder? Ja, es ist was völlig anderes, aber wenn irgendwie andere Kinder über die Glücksbärchis gesprochen haben, hatte ich immer gedacht, Bären, es gibt doch nur die Gummibären. Also die Glücksbären, die kannte ich gar nicht und deswegen habe ich das irgendwie immer verknuddelt und war irgendwie für mich immer eins, aber doch irgendwie nicht eins. Ich habe es nie so richtig verstanden.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt sagen würde, Glücksbärchen oder Gummibären, mal abgesehen davon, dass es ganz unterschiedliche Settings sind, Gummibären sind schon cooler, oder?
Ja, also die Care Bears sind ja, oder also die Glücksbärchis sind ja schon verschrien halt wegen, also dieses Care Bear, ja, also die sind nicht gut gealtert, sagen wir es so.
Mhm.
Die Gummibärenbande im Gegensatz dazu, aber das können wir vielleicht dann im Fazit auch, dann glaube ich, die sind im Gegensatz dazu ganz, ganz gut gealtert.
Ich kann mich an ein paar Gummibärenbande-Folgen erinnern, die ich prinzipiell auch ziemlich gruselig fand. Ich kann mich an die Folge mit dem Gargoyle erinnern oder diesem Wasserspeier, der da als Statue immer irgendwo war und dann, der wollte glaube ich, sogar den König umbringen, kann das sein? Also richtig brutal. Ich kann mich an die Folge mit diesem Bildhauer erinnern.
Der die einfriert oder einfängt.
Ja, der streut so einen Staub, glaube ich, auf die und dann werden sie zu Statuen. Fand ich auch super gruselig, die Vorstellung, in eine Statue verwandelt zu werden. Also da waren schon ein paar echt düstere Sachen, obwohl die Welt ja an sich ganz, ganz, ganz nett ist. Stellt sich die Frage, Sebastian, wie schmecken Gummibären eigentlich? Ich meine damit die aus den Büschen.
Ja, ist okay. Jetzt wird es aber ganz düster. Ja.
Oder wie schmeckt Gummibärensaft?
Ja, wahrscheinlich wie Gummibären, also wie unsere Gummibären, oder? Also
wie flüssige Gummibären. Ja.
Keine Ahnung.
Und das Spannende ist ja, tatsächlich sollen die Gummibären so ein bisschen zur Inspiration gedient haben, was diese Serie angeht. Und ich glaube, da können wir mal so ein bisschen den Bogen jetzt spannen, was die die Entstehung und die Idee angeht.
Ganz essentiell wichtig dafür war damals der neue CEO bei Disney, also der neue Chef, Michael Eisner. Der hatte die Führung von Disney zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 3-4 Jahre vorher übernommen und hatte sich dann halt dazu entschieden, wie ich es am Anfang schon gesagt hatte, dass man den Fernsehmarkt erobern müsste. Also Disney nun bekannt für seine Filme und da halt riesengroß, aber im Fernsehgeschäft überhaupt nicht vertreten. Und er hatte dann halt die Meinung, wir müssten halt auch ins Fernsehen gehen und ist dann zu seinen Untergebenen, sage ich es mal, gegangen und hat ihnen eine Idee vorgestellt. Und zwar hat er ihnen eine Welt, die sich, oder eine Mythologie, die dann halt Gummibären, weil das waren somit die Lieblingssüßigkeiten seiner Kinder, das als Thema nehmen soll, weil er der Meinung war halt auch, das ist ein Thema, das auf jeden Fall alle freuen würde, Gummibären. Also jeder mag Gummibären und deswegen war das ein tolles Thema. Das hat er dann halt Jim and Megan und Art Vitello vorgestellt und die waren aber beide wohl nicht so ganz angetan von der Idee. Also Jim und Megan hatte mal in einem Podcast gesagt, ja, dass sie halt in einem Coffeeshop waren, wo er dann die Idee vorgestellt hat und sie sich eigentlich dann nur im Kopf gekratzt haben und gesagt haben, der ist verrückt.
Ja, die Vorstellung ist ja auch erstmal lustig. Hey, da gibt es diese Süßigkeit und wenn wir aus der Süßigkeit echte kleine Gummibären machen, die in einer Fantasy-Welt leben, unter einem Baum und die einen Saft trinken, mit dem sie rumhüpfen können wie Ping-Pong-Bälle. Das klingt auf den ersten Blick schon mal heftig.
Das war, glaube ich, noch gar nicht alles so ausgearbeitet. Das war halt wirklich so, hier, wir machen Gummibärchen. Jeder mag die, jeder isst die. Und die haben sich gedacht, ey, das ist was, das essen wir jede Woche. Das ist doch dumm, daraus eine Show zu machen. Aber nee, das müssen wir machen. Und dann hat er auch noch gemeint, haben sich die beiden halt hingesetzt. Jim hat dann halt angefangen, da irgendwelche Ideen aufs Papier zu bringen. Und das wären halt am Anfang womit die schlimmsten Ideen überhaupt gewesen. Die Entstehung hatte einige Hürden, aber wie gesagt, Michael Eisner wollte das unbedingt haben, das wurde dann auch umgesetzt. Der große Vorteil von dieser Serie ist, wir hatten es ja schon bei diesen anderen Serien drüber gesprochen, bei He-Man, dass man da irgendwie immer versucht hat, oder auch beim Mask, da hatte ich doch diesen einen Ausdruck da, irgendwie diese Abkürzung, Make it cheap, dass man halt versucht hat, immer die Serien halt so billig wie möglich zu produzieren und mit so wenig Bildern wie möglich. Bei He-Man hatten wir es ja, dass man da immer wieder die gleichen Körperabläufe genutzt hat und immer wieder verwendet hat. Die Serie wurde auch wie andere Serien in Japan dann gezeichnet, weil es einfach billiger war. Also die ganzen Charaktere wurden in Amerika erstellt und sowas. Und es ist dann auch von Disney einer rüber nach Amerika gegangen als Supervisor, der dann vor Ort war, wenn dann halt japanischen Zeichenstudios das dann gezeichnet haben. Aber so eine normale Serie, habe ich Zahlen gefunden, eine normale Serie hatte irgendwie so pro Folge irgendwie so 12.000 Bilder. Und die Gummibärenbande hatten 20.000 Bilder. Was hauptsächlich daran lag, dass die sehr viele Hintergrundbilder viel mehr hatten. Also viele verschiedene und sehr viele detaillierte Hintergrundbilder. Die Charaktere selber bewegen sich nicht viel, da ist ziemlich viel halt nur über Mundbewegungen und sowas. Gesichter bewegen sich, sind jetzt nicht sehr ausdrucksstark, weil es halt auch bei den Gummibären ist halt auch ein bisschen schwierig, da Mimik sowas zu animieren. Aber der Aufwand, der da betrieben worden ist, der war schon um einiges höher als bei anderen Serien zu der Zeit.
Ich finde, man merkt es der Serie auch richtig an, dass da mehr dahinter steckt. Die hat einfach viel mehr Schauplätze, wie du gesagt hast, gerade mit den verschiedenen Hintergründen. Durch diese hohe Schlagzahl, ich meine, wir sprechen hier ja von den 22 Minuten beziehungsweise 11 Minuten von der Geschichte, wechselt auch die Geschichte immer rasend schnell. Und ja, ich habe das Gefühl, da ist einfach ein neuer Level an Produktionsqualität reingeflossen, was das Ganze angeht. Man kann zwar die ganze Burg, ich glaube, die Burg, wo die Kinder leben und der König und so, die ist zwar nicht so ganz greifbar, aber ich hätte jetzt aus dem Stegreif gesagt, die Heimat der Gummibären, also ihr unter dem Baum, ihren Wohnbereich, den kann man schon gut auch zurückverfolgen, wo die Räume alle stehen und wo das alles aufgebaut ist. Also das macht irgendwie insgesamt ein bisschen mehr Sinn, als dass hier einfach nur die Bilder runtergerissen wurden, um schnell die Geschichte zu erzählen und dann zum nächsten.
Ja, also was auch bemerkenswert ist eigentlich für so eine Kinderserie, finde ich, es ist halt sehr viel auf vokaler Ebene, also es wird sehr viel darüber geredet. Also das ist sehr, sehr viele Dialoge, also nicht, natürlich gibt es auch seine Action-Sequenzen, wo dann halt, wenn gegen die Bösewicht gekämpft wird oder sowas, aber viel Geschichte wird über Dialoge, besonders auch der ganze Hintergrund über die alten Gummibären und sowas, das wird ja alles über Dialoge näher gebracht. Und das, wenn man sich ja zum Beispiel Serien wie Mask oder sowas vorstellt, wo die Dialoge eigentlich gefühlt immer nur das sind, wo sie erzählen, was sie gerade machen, ist das auch schon ein Riesenunterschied.
Die Serie hat ja auch bei der Pilotfolge, ich nenne sie mal in Anführungszeichen, das jetzt jetzt nicht so, dass es irgendwie ein Cold Opening gibt, so hier es beginnt einfach und dann kommt erst das Intro, sondern es beginnt hier sofort das Intro, so nach dem Motto, hey, das sind die Gummibären, die kennst du schon ewig und die sind jetzt da und es gibt zwar so diese ersten Kennenlernsequenzen, aber es wird nicht alles so Schritt für Schritt irgendwie den Zuschauenden erklärt, was das jetzt für eine Welt ist, sondern es wird einfach auch davon ausgegangen, das existiert alles schon immer so und im Endeffekt, du lernst es darüber, dass die Charaktere, die Figuren in dieser Welt schon leben. Darüber lernst du dann diese gesamte Welt kennen. Also es gibt hier gar nicht so einen großen Aufbau, dass in der Pilotfolge erstmal alle mit ihren Marotten groß erklärt werden, wer ist oder sowas. Also Ixorn ist schon immer da.
Ja, aber die Charaktere sind aber auch sehr eingänglich. Also da musst du nicht viel erzählen. Die sind sehr gut dargestellt, sodass du da halt innerhalb kürzester Zeit schon die dann wirklich verorten kannst.
Ja, ja, klar. Es ist ja eine Kinderserie und die Figuren sind ja auch natürlich darauf ausgelegt, dass man halt schnell irgendwie eine Identifikation hat, wie jetzt den Zauberer, die Mutter, die Kinder und so weiter. Das ist klar. Du hattest vorhin noch erwähnt, es ist ein bisschen diese Besonderheit an dieser Serie, dass wir 6 Staffeln haben und 65 Episoden. Wir hatten das in der Vergangenheit ja öfters mal, dass irgendwie eine Serie ja auch so auf seine 60, 70, 80 Episoden gekommen ist und dann waren das aber nur 2 oder 3 Staffeln. Ja. Hier ist es ja ein bisschen anders. Hier haben wir wirklich viele Staffeln mit dafür wenigen Episoden. Das fühlt sich fast schon an wie eine normale Fernsehserie im Vergleich.
Ja, also auch eine Zeichentrickserie zu der Zeit mit 6 Staffeln, das ist was Außergewöhnliches. Also nicht die Anzahl der Episoden, aber normalerweise waren dann nach 2, 3 Staffeln eigentlich bei den meisten Serien Schluss. Aber die haben da halt dann auch pro Staffel irgendwie 50, 60 Folgen gemacht.
Genau, weil die waren ja eigentlich in erster Linie Vehikel, um Spielzeug zu verkaufen. Ne?
Genau, und das ist ja hier gar nicht der Fall.
Und hier haben wir wirklich eher dieses, okay, es gab ein Gesamtmarketing drumherum, aber hier ging es, glaube ich, auch eher die Serie an sich zu verkaufen, also Stichwort Syndication, dass man die wieder woanders auch laufen lassen konnte, was natürlich auch mit dieser kurzen Laufzeit ganz, ganz praktisch ist. Ne?
Ja, also mal so, das war halt der Anfang von Disney, dass sie halt in das Fernsehgeschäft eingestiegen sind und da hat sich dann ja auch mit der Zeit dann halt immer mehr entwickelt. Also die Serie war in Amerika, am Anfang haben sie bei NBC die ersten 4 Staffeln gehabt, die 5. Staffel lief dann bei ABC und dann mit der 6. Staffel hatten sie dann ihren eigenen Syndication mit The Disney Afternoon und da ist dann ja, kann man ja sagen, dass mit der Zeit dann halt da irgendwann mal ihre eigenen Disney-Programme dann daraus entstanden sind.
Also die Serie hat irre viel losgetreten, was das eben angeht. Übrigens, der Macher der Serie, der das letztendlich ausgeführt hat, der Jimin Megan, das ist ja auch ein Tausendsasser, was der gemacht hat. Also dem haben wir ja wahnsinnig Sachen zu verdanken.
Der hat dann noch DuckTales created, war dann auch noch Schreiberling bei Chip 'n Dale Rescue Rangers, Chip 'n Chap auf Deutsch. Mhm. Auch bei Duck und Duck hat er einige Folgen geschrieben.
Ja, Darkwing Duck, Winnie Pooh war er dabei. Also da sind viele Sachen, wo du denkst, okay, aber allein Gummibären und DuckTales, ne? Ja. Das ist natürlich schon ein Riesending. Ja.
Der 6. Staffel war dann Ende. Bei uns in Deutschland weiß ich nicht, ob die in der richtigen Reihenfolge ausgestrahlt worden sind, die Folgen. Also in England weiß ich, dass da ein bisschen durcheinander war. In England war sogar noch der spezielle Fall, dass sogar einige Folgen im Kino gelaufen sind. Im Vorprogramm von irgendwelchen Disney-Filmen wurden die dann auch ausgekoppelt und dann als Vorfilm im Kino gezeigt. Das ist natürlich auch, also eigentlich super cool, wenn ich mir das mal so vorstelle. Mhm. Es gab eigentlich eine Folge, eine Doppelfolge, das ist die einzige Folge, die dann also 45 Minuten dann sozusagen, King Ixorn Teil 1 und 2, der Abschluss wurde aber in der 6. Staffel in der Mitte gezeigt. Das war eigentlich so der Abschluss und ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie Ixorn für ewig geschlagen gewesen wäre oder sowas, sondern aber eigentlich hätte man davon die Geschichte weitererzählen können. Also es ist so, dass da die großen Gummibären von über des Sees mit dem Schiff sogar, also auf dem Weg zurück sind, werden, müssen dann aber umdrehen, weil Ixorn sie sonst vernichten würde. Man sieht, es gibt noch diese große Zivilisation und irgendwann mal in der Zukunft werden sie vielleicht aufeinandertreffen, die Gummibären von uns, also die wir kennen und die alten Gummibären von über dem See.
Ja, es macht ja aber auch Sinn bei solchen Serien, dass man das nicht irgendwie dann abschließt, sondern quasi ein bisschen offen lässt. Wer weiß, wie es weitergeht. Gerade jüngere Zuschauer, die das vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm haben, dass irgendwo eine Geschichte abgeschlossen sein kann. Für die ist es ja auch immer dann ganz praktisch, wenn man so das Gefühl hat, es kann immer weitergehen. Es ist immer wieder, dass es irgendwie, da kommt noch was, da gibt es noch was. Das hält einen natürlich auch dabei. Ne? Mhm. Aber nach dem Ende der Serie war dann auch ziemlich schnell Schluss mit den Gummibären. Ich meine, klar, dann hat Disney ja erst richtig aufgedreht mit all den anderen Serien, die dann kamen. Also wir hatten es ja schon mit DuckTales und Chip 'n Chap und so weiter. Aber es ging dann nach 91 sehr schnell, sehr still um die ganze Sache geworden.
Also es gab noch während der Zeit, während die Serie gelaufen ist, auch noch einen Comicstrip in diesen Zeitungs-Comicstrips, diese, ich weiß nicht, also ich kenne die jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass die nach Deutschland gekommen sind, aber in Amerika halt, das sind diese typischen 3 oder 4 Bilder-Strips. Die gab es dann halt für 3 Jahre lang in Amerika, aber wie gesagt, die kenne ich gar nicht.
Mhm. Die Serie lief noch auf dem Disney Channel. In den 90ern ist eine mehrteilige VHS-Reihe erschienen, eine 8-teilige, wo es veröffentlicht wurde. 2006 ist ein Volume 1 erschienen auf DVD. Mhm. Das ist allerdings nur die Staffeln 1 bis 3. Eine Volume 2 gab es dann nie. In Australien ist eine mehrteilige Reihe an DVDs erschienen, aber auch nicht vollständig. Ich glaube, bis auf, dass es seit 2019 auf Disney Plus jetzt läuft, ist es wirklich schwer, die in irgendeiner Form, wenn man auch noch VHS hat, ja irgendwie bei sich zu Hause zu haben. Ne? Ist gar nicht so leicht. Ich weiß nicht, ob es von den deutschen Versionen gab.
Ja, aber wie gesagt, Disney Plus halt, kannst du die alle
vorsehen. Ja, aber wenn sie im Prinzip also da den Stecker irgendwann ziehen,
ja, dann aber das werden sie nicht
ist
machen,
das natürlich auch weg, ja. Ich kann mich bei der aktuellen DuckTales-Serie erinnern, dass es da eine Folge gab, wo auch Gummibärensaft mal kurz eine Rolle gespielt hat. Also da gab es ein Cameo.
Also bei dem Chippendale, also bei Chip and Chap, bei dem Film von 2022, tauchen sie im Abspann in den Endcredits auf.
Ach, echt?
Ja, aber okay. Nur ganz kurz. Also Sammy Gummy, Sunny Gummy und Lady Bane. Lady Bane, die haben wir ja gar nicht erwähnt, das ist noch so eine Gegenspielerin.
Ja, ist glaube ich so eine böse Hexe, ja, oder Zauberin, die da auch noch ab und an auftaucht. Aber ja, der ist einfach sehr, sehr umfangreich, der Cast, ja. Würde eine Neuauflage von den Gummibären, ich meine, wir haben so viele Neuauflagen in den letzten Jahren erlebt.
Mich würde es nicht wundern, weil DuckTales wurde ja auch neu aufgelegt und das ist ja auch eine Jim Mangan-Serie und die Gummibären, also auch wenn sie nicht so vielleicht bei uns präsent sind, aber sie wurden immer mal wieder in anderen Serien zitiert, also in Robot Chicken gibt es eine Folge, wo sie mal auftauchen, bei den Goldbergs schaut der Junge einmal eine Gummibär-Folge. Also es ist, ich glaube, das gehört schon so auch so ein bisschen in Amerika so zum Kulturerbe so ein bisschen. Das war schon eine Serie, die sehr prägend war für viele in der Zeit. Besonders, weil es halt auch eine der ersten Samstagmorgen, weil es halt die erste Samstagmorgen-Cartoon-Serie von Disney ist. Aber ich schätze mal, das ist auch noch so ein Ding, wo sich dann Disney halt vielleicht nicht so ganz rantraut, weil sie Angst hat, dass man da irgendwie ein paar Leute verärgern würde. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es irgendwann mal wieder aufgenommen wird. Besonders, weil das jetzt auch nichts, wo es irgendwelche rechtlichen Probleme geben könnte, weil man sich ja denkt, Gummibären oder sowas, aber Gummibären ist halt so, also ist ja kein Markenname, da ist nicht geschützt. Also wenn sie jetzt die Goldbären genannt hätten, das wäre vielleicht problematischer gewesen. Aber Gummibären kann jeder nennen.
Ich glaube auch, dass das hier in Deutschland nochmal so einen besonderen Stellenwert hat, weil man halt den Begriff der Gummibären eben schon gekannt hat durch die Haribo-Süßigkeiten.
Ja, in Amerika sind Gummibären aber auch bekannt. Also Haribo hat schon sehr früh nach Amerika und weltweit versendet. Also und
die sind dann auch unter diesem Begriff bekannt einfach, ne?
Gummibears, ja.
Gummibears, ja, ja.
Also die gibt's ja seit 1920 oder sowas, glaube ich, wurden die in Deutschland erfunden.
Ich hatte immer Skrupel, Gummibären zu essen, wenn ich die Serie gesehen habe, weil ich dann immer gedacht habe, oh mein Gott, hier ist ein gelber Gummibär, das ist Sunny, ich kann doch jetzt hier nicht Sunny essen.
Nee, ich habe mich immer auf den Hintern gesetzt und habe nein gedacht, jetzt kann ich rumhüpfen, aber hat nicht geklappt.
Ja, also ich habe insgesamt sehr, sehr schöne Erinnerungen an die Serie, die hat mir sehr gefallen. Du hast eingangs diesen schönen Querverweis gemacht auf diese Fantasy-Welt, die da aufgemacht wird. Auch echt so ein Ding, was ja mich heute noch so ein bisschen begleitet, diese ganze Fantasy-Thematik. Also da kommt vieles zusammen, was bei mir eben sehr, sehr viele Wohlfühlmomente irgendwie erzeugt hat. Und ich würde auch heute noch sagen, wenn die Serie noch mal irgendwo läuft. Du hast jetzt auf Disney Plus geguckt?
Genau, ja.
Das kann man gut noch mal gucken, da kann man gut noch mal ein paar Erinnerungen aufleben lassen. Ich weiß nicht, ob Kinder das heute noch so verstehen oder schätzen.
Was ich halt großartig finde, ist, dass die Serie funktioniert einmal für Kinder und aber auch für Ältere, also auch für Teenager und Erwachsene, weil es halt diese große Geschichte, diese große Fantasy-Welt da hinten dran ist und das halt nicht nur irgendwie so plumpe Geschichten sind, dass sie hier versuchen, ihre Spielzeuge zu verkaufen, sondern dass man sich bei diesen Geschichten wirklich Gedanken gemacht hat und also wirklich gute Geschichten erzählt.
Ja, die Figuren sind ja auch charismatisch. Ja. Also die Gummibären, die haben, das ist so ganz klassisch, die haben so ihre Stärken und Schwächen, ihre Persönlichkeiten, die machen mal Fehler, die lernen aus ihren Fehlern, die können verzeihen und vergeben und so weiter. Das ist schon sehr, sehr vielseitig. Klar, es sind einfache Charaktere, aber es sind nicht nur reine Stereotypen, dass der eine immer böse ist, weil du vorhin diesen Schlümpfe-Vergleich hattest.
Ja.
Also da sind die Schlümpfe schon sehr viel stereotypischer in eine Richtung gemacht. Hier haben die Charaktere, die reflektieren auch mal zumindest ein bisschen so ihr Verhalten oder überlegen auch mal, was sie gerade gesagt oder getan haben. Das ist schon sehr, sehr stark eigentlich für eine Serie aus der Zeit, ne? Ja, Mensch, Sebastian, ich glaube, wir haben es dann, ne?
Tja.
Allgemeine Empfehlung, sich das mal wieder anzugucken, wenn man die Möglichkeit hat.
Auf jeden Fall.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, Mensch, wenn du nichts mehr hast, dann können wir ja für heute Schluss machen.
Ja. Ne?
Und davon hüpfen.
Boing, boing.
Okay. Aber jetzt singen wir, oder?
Nein.
3, 2, 1. Gummibär.
Ja, sing, komm, sing, sing.
Wenn du nicht mitmachst, das ist ja blöd.
Ich singe nicht.
Okay, wir beenden dann jetzt die Aufnahme und dann singen wir gemeinsam, ja?
Ja.
Alles klar. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, das war's für diese Episode und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, ne?
Ja, genau. Bleibt uns hold, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.